The future is unwritten.
Wurde im Vorfeld gebeten, dass ich keinen schriftlichen Vortrag ablese, sondern das freimache. Also das war ein Vorschlag, das so zu machen. Und das möchte ich auch versuchen, aus dem schlichten Grund, weil ich auch gar keinen fertigen Vortrag habe. Das sind Thesen, die ich, auch wenn die vielleicht ein bisschen länger brauchen, um sie zu entfalten, auch nicht so besonders zu einer Entfaltung, die ich eigentlich zur Diskussion stellen möchte, und darauf freue ich mich auch. Und zwar deshalb im Wesentlichen, um eine Bemerkung gleich vorweg zu sagen, rede ich eigentlich laut genug oder soll ich laut reden?
Also,
lauter? Ich rede mal ohne Mikro und trotzdem laut, ich glaube, das versteht man dann auch. Vermeiden möchte ich gerne, worüber man natürlich auch reden kann, zu diskutieren, ob der Begriff Kommunismus ein politischer Kampfbegriff ist. Da kann man natürlich Kritik anmelden, das ist auch gerechtfertigt, das in Bezug auf realsozialistische Bewegungen, Experimente und dergleichen mit Rückblick auf das 20. Jahrhundert zu machen. Ich halte aber die Diskussion eigentlich für sinnlos, ob man jetzt so ein Wort weiter benutzt im Sinne einer linken Programmatik, einfach deshalb, weil das Problem für mich da nicht das Wort Kommunismus ist, sondern überhaupt die Frage, inwiefern sich eine linke, emanzipatorische Utopie beziehen lässt auf ein Programm, das ja wörtlich heißt, eine Vorschrift. Und das Wichtigste an einer emanzipatorischen Idee wäre ja erstmal, dass es keine Vorschrift gibt, also insofern auch kein Programm. Der zweite Verdacht wäre, weil das vielleicht ja auch nicht zuletzt durch die letzte Debatte, die du angesprochen hast, so in die Öffentlichkeit bis hin zu Anne Will und Maischberger gekommen ist, dass sich dann von dem Begriff Kommunismus verabschiedet wird, obwohl man weiterhin so kanonisierte Texte oder Theoriegebäude, in denen Kommunismus ehemals verwendet wurde, auch weiterhin benutzt. Ja, also zum Beispiel ist es ja schon bemerkenswert, dass wir in einer Zeit leben, wo die Gesine Lösch mit dem einigermaßen beknackten Satz, es gibt viele Wege auf dem Weg zum Kommunismus, was immer das heißen soll, für Aufruhr sorgt, andererseits aber das vollständig zum Normalbetrieb der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen westlichen Staaten gehört, sich von irgendwelchen Popstars das kommunistische Manifest einlesen zu lassen oder Veranstaltungen stattfinden zu lassen, die im bürgerlichen Milieu sich irgendwie auf Marx, den großen Stichwortgeber für gesellschaftliche Ideale, beziehen. Also das heißt, mein Vorschlag wäre, eine sozusagen taktische Debatte erstmal zu vertagen und zu versuchen, was eigentlich an diesem Begriff Kommunismus als Begriff dran ist, zu klären. Und wie gesagt, es sind so einige Thesen, die verschiedene Löcke umreißen, die ich da vorstellen will. Ich habe ja auch ein paar Bücher mitgebracht. Aus denen lese ich vielleicht noch was vor. Zum Thema. Achso, noch eine Sache vorweg. Ich weiß nicht genau, warum ich überhaupt eingeladen wurde. Also mich freut das so. Aber ich bin gar nicht sicher, ob ich jetzt so der wirkliche Experte bin dafür. Ich habe die Vermutung, dass es vielleicht durch die Thesen in der Phase 2 kommt. Okay. Also um das auch nochmal zu sagen für diejenigen, die das nicht kennen, es sind 33 jetzt wird auch nicht gehen, Themen zum Kommunismus, wo die erste zu eigentlich der Eingangsbemerkung passend anfängt, wenn ich das mal so recht in Erinnerung habe, es hat bisher in der Menschheitsgeschichte und in der Welt keinen einzigen Tag Kommunismus gegeben. Und die Ausgangsidee dabei war, zu sagen, dass ich jetzt auch ein bisschen entfalten will, dass der Kommunismus eigentlich, wie man das früher mal so schön lapidar gesagt hat, dialektische begriffliche Figur darstellt, nämlich eben nicht, wie Marx und Engels das auch in der deutschen Ideologie bezeichnet haben, was es auch gerade schon zitiert, nicht ein Zustand vorstellt, der erreicht werden soll, sondern, wie Marx und Engels das formulieren, die wirkliche Bewegung charakterisiert. Also das heißt, der Kommunismus bezeichnet nicht die Vorstellung einer Utopie, wo alle Menschen wie auch immer zusammenleben, sondern ist eigentlich das, was überhaupt die kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhältnissen ist. Und die Frage wäre dann zu stellen, A, was bedeutet das? Und B, wozu überhaupt Kommunismus? Also nicht eben in diesem taktisch-politischen Sinne, wozu brauchen wir das Wort Kommunismus, wenn wir Politik betreiben, sondern was ist mit diesem Begriff im expliziten Sinne verbunden? Also wozu führen wir letztendlich heute diese Diskussion oder wozu soll dieser Vortrag vielleicht noch anlegen? Und die bestehende Ordnung hat es in sehr ambivalenter Weise geschafft, die Frage, wozu Kommunismus, für sich zu beantworten, indem sie A, den Kommunismus als Bewegung lächerlich gemacht hat, auch indem der Kommunismus sich selbst als Karikatur präsentierte, grausam und komisch zugleich. Also das, glaube ich, ist nicht ganz unentscheidend für die Debatten, die es dann im bürgerlich-öffentlichen, journalistischen, medialen Milieu gibt, um den Kommunismus, diese ganze Chimäre, die aufgebaut wird gegen den Kommunismus, in Identifikation mit dem Terrorregime, DDR und so weiter, ja gleichzeitig konterkariert wird durch eine Vorstellung von dem, was man so Spreewaldgurken-Sozialismus nennen kann. Also die ganzen Shows, die dann zeigen, was das für angeblich absurde Mangelwirtschaftsprodukte in der DDR gegeben hat. Es wurde geschafft, die Frage, wozu Kommunismus, für sich zu beantworten, B, indem die bestehende Ordnung den Kommunismus wie die eigene Geschichte zum Zustand erklärt hat. Also das heißt, man fällt eigentlich immer in den Debatten darauf zurück, dass der Kommunismus eben nicht eine Bewegung, nicht was Prozessuales ist, nicht eben eine Kritik ist, schon gar nicht eine revolutionäre Kritik, sondern eben ein Fernziel, das eigentlich entkoppelt wird von der bestehenden Geschichte, beziehungsweise geht es auch aus von einer Vorstellung von geschichtlichen Verläufen, die selber nur Zustände bezeichnen und im gewissen Sinne damit auch einen Geschichtsbegriff vorstellen. Ich will auch einfach was zum Geschichtsbegriff sagen, der in paradoxer Weise ahistorisch zu sein scheint. Also wenn man so will, ist das nicht ganz unwichtig für den heutigen Zustand, von dem aus man sowas wie Kommunismus diskutiert, dass, um eine Formulierung von Alexander Kluge zu nehmen, von 1984, ein Filmtitel von ihm, wir es zu tun haben mit dem Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Heißt, die Diskussion um Kommunismus oder die Möglichkeit um gesellschaftliche Veränderungen, die in Richtung Emanzipation deuten, findet von vornherein unter Bedingungen statt, die eigentlich, und zwar auch innerhalb der Linken, als abgeschlossen vorgestellt werden. Also das heißt, wir bewegen uns mittlerweile, kann man natürlich auch verschiedene Begriffe vereinführen, die das schon längst diagnostiziert haben, in Verhältnissen, die, selbst wenn die Verhältnisse in sich als offen begriffen werden, als geschichtliche Verhältnisse geschlossen dargestellt werden. Also das heißt, spätestens seit 1989 kann der Kapitalismus oder können Systeme, Gesellschaften, die nach kapitalistischem Modell funktionieren, für sich reklamieren, dass das ein Endzustand von gelungener Menschheitsgeschichte darstellt, ob das nun stimmt oder nicht. Und das hat mehr mit dem Geschichtsbegriff zu tun, als mit den realen Verhältnissen, von denen aus dann sowas behauptet wird. Wozu Kommunismus konnte C für sich beantwortet werden von den bestehenden Verhältnissen? Indem sie sich in perfider Weise selbst als wahrer Kommunismus deklarierten, beziehungsweise behaupteten, besser als jede Idee des Kommunismus zu sein. Und natürlich erst recht als eine realsozialistische Realität. Und wie kann das behauptet werden? Indem man eben sagt, der Kommunismus, also eben das nochmal reduziert auf einen Zustand, dann eben auch historisch falsch, als ein Zustand, den es gegeben hat, realsozialistische Staaten. Der Kommunismus sei der Versuch gewesen, eine Massengesellschaft als Massengesellschaft zu organisieren, das mit diktatorischen Mitteln, wenn nicht terroristischen Mitteln, und im Prinzip es nicht geschafft hat, die Bedürfnisse dieser Massengesellschaft zu befriedigen. Wenn dann behauptet wird, die Ideen von Marx im Sinne von, er hätte kommunistische Ideen gehabt, seien ganz gut gewesen, aber die lassen sich nicht realisieren, dann kann man mit Verweis auf die bestehenden Verhältnisse sagen, Kapitalismus als Konsumgesellschaft, als Überflussgesellschaft funktioniert eigentlich besser als jede jemals von Marx ausgedachte Vorstellung von einer, immer in Anführungszeichen, jetzt kommunistischen Gesellschaft. Damit wird eigentlich ein Begriff in die Diskussion oder in diese Konfrontation, in diese Vereinnahmung geholt, der im entschiedenen Gegensatz zum Kommunismus steht, und das ist der Begriff Privateigentum. Also das heißt, was unterstellt wird, ist der Kommunismus, wieder in Anführungszeichen, war nicht in der Lage, das menschliche Bedürfnis nach Privateigentum zu stillen. Das gelingt dem Kapitalismus besser. Der Fehler sei gewesen, dass da eben verstaatlicht wurde und eine Gleichschaltung stattgefunden hat, auch in der Bedürfnisbefriedigung. Und jetzt ist das für mich der Einstiegspunkt, weil die Frage jetzt genau die ist, inwiefern der Kommunismus ein Gegenbegriff ist zu dem, was sich in der bürgerlichen Gesellschaft als Privateigentum entwickelt hat. Und die auch vom Marxismus, Leninismus, also letztendlich durch den Parteikommunismus stark gemachte Interpretation ist ja die, dass Marx mit der Kritik des Eigentums immer nur gemeint hat, das Eigentum an Produktionsmitteln, und zumindest für eine Übergangszeit so etwas gefordert hat wie die Verstaatlichung von Eigentum an Produktionsmitteln und insofern so eine Idee von Gemeineigentum vertreten hat. Und das ist dann Oskar Lafontaine, hat das bei Anne Will etwa in Reaktion auf diese Löschdebatte nochmal insistierend in sehr wahnsinniger, sich aufspielender Art klargemacht, Kommunismus sei also von kommunistisches Gemeineigentum. Ich werde es aber als Einstiegspunkt insofern nutzen, weil ich glaube, dass es sich lohnt, nochmal genauer anzusehen, dass Marx eigentlich mit der Kritik am Privateigentum bezweckt hat, was seine Absicht war und was in diesem Zusammenhang auch überhaupt der Begriff Kommunismus zu suchen hatte. Da findet man also eben die Formulierung bei Marx, das Privateigentum hat uns dumm, oder den Menschen dumm und einseitig gemacht. Und das ist ja schon mal ein ganz merkwürdiger Befund, wenn man einerseits die Situation hat, dass gegen den Kommunismus geschossen wird, unter Berufung auf eine Gesellschaft, die Eigentums- und eben auch Privateigentumsrechte als ihr höchstes Gut ansieht. Dass also genau das von der bestehenden Ordnung verteidigt wird, was Marx als dummmachend und einseitigmachend verteidigt hat. Gleichzeitig aber Marx eben den Begriff des Kommunismus einführte als sozusagen genau das Gegenteil, als etwas, das den Menschen klug macht und vielseitig macht. Und ich meine, dass wenn man berücksichtigt, dass Marx ein Zeitgenosse des 19. Jahrhunderts ist, genau das jetzt schon über 150 Jahre später in den Blick genommen werden muss, dass genau die Frage danach ist, wozu Kommunismus, nämlich was ist das eigentlich für eine Vorstellung von Menschen, die dem zugrunde liegt, was sind die Möglichkeiten des Menschen, die mit der Idee des Kommunismus aktiviert werden sollen, zumal eben, um das an der Stelle zum Abschluss zu bringen, genau das die Behauptung ist, herrschende Verhältnisse, wir leben in Gesellschaften, die uns eine vielseitige Entwicklung ermöglichen würden. Also wir leben in Gesellschaften, die seit 1967 von Diderot als solche des Spektakels bezeichnet werden. Der Kommunismus lässt sich nicht verteidigen, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch mit seinen Möglichkeiten tatsächlich am Ende der Geschichte steht. Also wenn man davon ausgeht, dass es das zu verteidigen gilt, mehr oder weniger dem Status quo entspricht. Und auch wenn es sehr lapidar klingt oder irgendwie so eine Hohlphrase klingt, scheint mir genau da es schon hier zu sein, den Begriff Kommunismus zu retten. Also nämlich nicht von etwas auszugehen, was als Bestehendes doch in letzter Instanz verteidigt wird, sondern davon auszugehen, dass der Kommunismus insofern eben auch ein schwieriger Begriff ist, weil er noch gar nicht einholen kann, worauf er als möglicher Zustand zielt. Und genau in dem Sinne wird dann auch zu verstehen, dass Marx und Engels da von einer wirklichen Bewegung reden, also nicht einfach nur von zum Beispiel einer Partei, die irgendwie Politik macht, sondern von einer wirklichen Bewegung in dem Sinne, dass Geschichte entsteht und Menschen sich auch als Menschen bewegen und nicht nur als Akteure politischer Blöcke. Zurückgehen möchte ich da auf die frühesten Texte von Marx, die ich selber sehr aufschlussreich finde, für auch den Begriff des Kommunismus, die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die hat Marx, deswegen heißen sie auch Pariser Manuskripte, 1844 in Paris geschrieben. Und da ist schon mal interessant zu sehen, warum die jetzt, was eine nachträgliche Benennung ist, warum die ökonomisch-philosophischen Manuskripte heißen. Nämlich allein vor dem Hintergrund, wie gesagt, Marx benutzt in diesen Manuskripten sehr häufig das Wort Kommunismus und er entwirft eigentlich auch schon eine Art von Struktur oder Definition, die sehr nahe kommt der Vorstellung, die sich dann auch im kommunistischen Manifest finden. Da ist sehr interessant, welche Begriffe Marx überhaupt diskutiert, also was für ihn die Voraussetzungen sind, um in geschichtlicher Weise oder geschichtskritischerweise dieses Wort Kommunismus einzuführen. Da gibt es erstmal diesen großen Block, der, glaube ich, der bekannteste ist, über die entfremdete Arbeit. Da könnte man jetzt schon so einen extra Vortrag drüber machen. Ich will das mal am Rande sagen, weil es nicht unwichtig ist, als Nebenstrang für diese ganze Diskussion. Da gibt es eine große Interpretationsdebatte dahingehend, gegenüberzustellen. Einmal die Position, Marx geht davon aus, dass die Arbeit erst durch die kapitalistische Lohnarbeit entfremdet wird. Zweite Position, Arbeit wird insbesondere im Kapitalismus unter verschärften Bedingungen als Lohnarbeit entfremdet, unterliegt aber in verschiedensten gesellschaftlichen Formationen einem Entfremdungsprozess. Und die dritte Interpretation wäre eine Übersteigerung davon, nämlich zu sagen, und deshalb eben auch ökonomisch-philosophische Manuskripte, ist eine Auseinandersetzung mit Hegel, mit dem hegelischen Begriff der Entäußerung, und hier geht es um ein grundsätzliches Verhältnis zur Welt. jeder Akt der Auseinandersetzung mit der Welt, respektive mit der Natur, ist ein Entäußerungsprozess, der als ursprünglicher Prozess, also als noch nicht geschichtlicher Prozess, automatisch zur Entfremdung führt. Und die sich verschärfenden Entfremdungsverhältnisse sind sozusagen der Motor der Geschichte. Dass ich das jetzt ein bisschen länger ausführe, hat damit zu tun, dass ich diese Interpretation präferiere. Das führt auf einen Punkt, ich weiß nicht, ob das jetzt so klar geworden ist, den wolltet ihr auch noch gerne diskutiert haben, den würde ich gerne tatsächlich für die Diskussion reservieren, nämlich die Gesamtfrage, die ja bei Marx immer eine Rolle spielt oder in der Auseinandersetzung mit Marx immer eine Rolle spielt, ob eine befreite Gesellschaft sich mit historischer Notwendigkeit entwickelt im Laufe der Menschheitsentwicklung oder ob eine befreite Gesellschaft mehr oder weniger ein entweder Akt der historischen Zufälligkeit darstellen würde, beziehungsweise eigentlich auch jederzeit möglich gewesen wäre. Ich sage dann nachher nochmal was zu, das wäre so ein Punkt, den würde ich gerne diskutieren. Ich glaube, dass diese Entfremdungsthematik, wie gesagt, ein riesen Extrablock damit reinspielen würde. Weitere Begriffe, die in den philosophischen Manuskripten im Zentrum stehen, vor allen Dingen dann, wenn Marx explizit das Konzept des Kommunismus einführt, Geld, Bedürfnis und Privateigentum. Und zwar immer Privateigentum, nicht Eigentum. Er diskutiert vom Begriff des Privateigentums, so dass die Gemeineigentum in sehr sarkastischer Weise frühsozialistische Vorstellung des sogenannten Weiberkommunismus, also so mit Poly- und bigamischen Verhältnissen. Aber es geht offensichtlich in einer sehr spezifischen Figur um Privateigentum. Es wird aber nicht erwähnt explizit Eigentum an Produktionsmitteln, sondern es scheint ein weiter gefasster Begriff zu sein, der eine zweite Komponente hat, die meines Erachtens für die Frage des Kommunismus von größter Bedeutung ist, nämlich, wenn man es darauf reduziert, zu sagen, Kommunismus heißt die Vergemeinschaftung von Eigentum, in Klammern Eigentum an Produktionsmitteln, redet man über eine rechtliche Grundlage. Also letztendlich redet man über Rechtsform des Eigentums und dagegen scheint es aber so zu sein, als würde Marx mit seiner Kritik des Privateigentums, die er dann eben Kommunismus nennt, versuchen, einen Zustand von Vergesellschaftung zu kennzeichnen, der nicht auf der Basis von Rechtsverhältnissen, nicht auf der Basis von durch Gesetze legitimierter Ordnung sich vollzieht. Vielmehr steht Marx im philosophischen Sinne etwas vor, oder man kann auch eben sagen, ökonomisch-philosophischen Sinne, das nur als Randnotiz. Was ist für ihn 1844 Ökonomie? Bewegung des Privateigentums. Das ist natürlich noch ein früher Text von Marx, aber eben Ökonomie ist zwar auch Produktion, aber eben auf der Basis von Eigentumsverhältnissen. Vielmehr spricht Marx vor, eine von Hegel ausgehende Frage danach, was überhaupt die Stellung des Menschen in der Geschichte ist. Und das setzt, wenn man jetzt natürlich sehr grob und mit Begriffen, die auch so nicht bei Hegel vorkommen, wenn man von Hegel ausgeht, voraus, dass das, was wir Menschen nennen, noch gar nicht Mensch ist. Also dass im Prinzip die Menschheitsgeschichte dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine einzige Entwicklungsgeschichte ist, bei der nicht am Anfang sowas wie der Mensch steht, der als fertiges Wesen dann zum Beispiel seine Geschichte macht, sondern wo im Prozess durch den Menschen möglich gemachter geschichtliche Entfaltung am Ende auch erst die Möglichkeit des Menschen realisiert werden. Es ist natürlich eine in sich widersprüchliche Figur. Also kann ich sagen, am Anfang gibt es einen Menschen, der kann seine Geschichte selber machen und das am Ende rauskommt, ist der Mensch. Aber ich kann es eben doch sagen, wenn ich davon ausgehe, dass ganz entgegen der vielen Kritiken, die es auch an Marx gegeben hat, diese Bestimmung des Menschen Wesen als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie es in Feuerbach-Thesen heißt, eben nicht essentialistisch ist, also eben nicht sagt, der Mensch ist Doppelpunkt und dann kommt eine Definition, sondern den Menschen gerade in dieser Prozessualität definiert, die für mich als politischer Begriff im Übrigen viel wichtiger ist als der politische Begriff des Kommunismus. Und ich lese da mal so einen kleinen Passus vor, da kriegt man auch gleich einen Eindruck, wie der noch sehr junge Marx da in Paris geschrieben hat. Da unterscheidet er, wie gesagt, eine ähnliche Unterscheidung kann man auch im Kommunistischen Manifest nachlesen, verschiedene Arten des Kommunismus. Drei Stück sind es hier, die ersten beiden lasse ich weg, und der Kommunismus, der Marx vor Augen schwebt, ist also das, ein Absatz, den ich vortrage. Der Kommunismus als positive, also eben tatsächliche, wirkliche Aufhebung des Privateigentums, als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen. So, das ist schon so ein Proseminar. Also man kann festhalten, himmlische Figur der Aufhebung, das ist schon mal so der erste Begriffsklammer, den man schnell überliest. Was heißt bei Hegel Aufhebung? Immer im dreifachen Sinne, wie man das auch alltagssprachlich kennt. Das erste ist, ich hebe etwas auf eine höhere Stufe. Das zweite ist, ich vernichte es. Also, was weiß ich, ein Scheck, den man aufhebt oder sowas. Das dritte, ich hebe es auf im Sinne von aufbewahren. Und diese Figur zusammenzudenken, meint jetzt Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums. Also, das heißt, der Kommunismus verwirklicht das, wofür in der bisherigen Geschichte der Menschheit das Privateigentum eigentlich nur Stellvertretung war. Und der Helf. Indem man das, was das Privateigentum an gesellschaftlichem Verhältnis darstellte, aufbewahrt und auf eine höhere Stufe stellt und damit gleichzeitig aber das Privateigentum selber vernichtet, negiert. Als menschlicher Selbstentfremdung. Und jetzt mag man sich wundern, weil man denkt, Entfremdung ist doch genau das, was abgestellt werden soll. Keine Entfremdung mehr. Wenn man jetzt aber diese Lesart, die ich eben ganz kurz skizziert habe, präferiert und sagt, dass der gesamte Prozess historischer menschlicher Entfaltung eigentlich ein Prozess zunehmender Entfremdung ist, also eines wachsenden Widerspruchsverhältnisses, dann nimmt man sozusagen da diese moralische Dimension raus. Also da geht es nicht mehr darum zu sagen, ob Entfremdung jetzt was Böses ist oder was Schlechtes ist, sondern geht es erstmal darum, eigentlich über die Figur der Entfremdung so etwas wie gesellschaftliche Zustandsbeschreibung machen zu können. Menschliche Selbstentfremdung hieße dann genau an dem Zustand, wo der Mensch sich selbst als Mensch am fremdesten ist, kann der Kommunismus gewissermaßen als geschichtliche Logik einhaken, als wirkliche Bewegung einhaken und das Privateigentum aufheben. Denn, und das ist der Trick, das Privateigentum, und das ist der allgemeinste Begriff des Eigentums. Also das ist die bürgerliche Idee vom Eigentum, dass sich die Privatperson, das Individuum definiert durch sein Eigentum. Das hat mit Besitz an Produktionsmitteln in der Form nichts zu tun, außer dass in der bürgerlichen Gesellschaft natürlich besondere Subjekte, nämlich Bürger, dann Fabriken besitzen. Das Privateigentum ist Selbstentfremdung. Die einzige Möglichkeit, dass wir in der bestehenden gesellschaftlichen Verfasstheit sowas wie ich sagen können, ist die Möglichkeit einer Identifikation über Eigentum. Merkt man auch rechtlich daran, dass alle, die das nicht sagen dürfen, entweder noch nicht rechtsfähig sind, um Eigentum vertraglich haben zu können, oder eben dieser Titel abgesprochen wird. Also ältere Menschen, die man entmündigt, oder Kinder zum Beispiel. Und genau das definiert eines der zentralsten Rechte innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, auch durchaus positiv, dass es so ist. Aber eben genau das ist der Kombinationspunkt eines Widerspruchs. Ich kann mich nur selbst erkennen, also ich kann mich nur als Mensch wahrnehmen, ich sagen, in dem Maße, wie ich mich identifizieren kann mit dem äußersten Gegenstand, den ich habe, und das ist mein Eigentum. Und genau das, diesen Widerspruch, würde der Kommunismus in der Bewegung, als Bewegung aufheben. Deswegen geht der Satz weiter, also nochmal, der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums, und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen. Darum als vollständige, bewusst und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, das heißt menschlichen Menschen. Also erst in diesem Zustand würde Gesellschaft und die Idee des Menschen überhaupt zusammenfallen, dass sie in der bürgerlichen Gesellschaft nicht tut. Also die bürgerliche Gesellschaft, wir haben sowas wie Menschenrechte, vermag das nur auf der Basis, dass sie eigentlich vom Menschen abstrahiert und den Menschen zum Bürger macht. Also erst als anerkannter Bürger hat der Mensch dann zum Beispiel sowas wie Eigentumsrechte. Als Mensch an sich nicht. Ne? Nochmal, Kinder, auch Menschen, haben aber da keine entsprechenden Rechte. Und das ist für Marx entscheidend, auch noch so ein Nebenstrang, der aber eben sehr wichtig ist für eben auch die Vorstellung, dass Kommunismus irgendwas mit Gesellschaft zu tun hat, dass Gesellschaft selber immer eine Doppelfigur ist, nämlich auf der einen Seite Marx den Menschen bzw. die Geschichte des Menschen darin bestimmt, dass der Mensch nur Mensch ist als gesellschaftliches Wesen und dieses Wesen selber ein gesellschaftliches ist. Nochmal, Feuerbach-Thesen, das Ensemble der Gesellschaft, das Wesen des Menschen ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, aber der Mensch nicht identisch ist mit seinem Wesen, also Erscheinung und Wesen auseinandertreten. Und erst, wenn das zusammenfällt, Mensch und Wesen, in Klammern Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, zusammenfallen. Also erst dann eigentlich davon die Rede sein kann, dass, wie Marx es ja auch gelegentlich formuliert, der vergesellschaftete Mensch gleichzeitig hervorbringt die menschliche Gesellschaft. Und an diese Formulierung, die auch, weiß ich nicht, wie oft zitiert wurde, immer sehr plakativ klingen, aber ich glaube, wenn man versucht, diese Denkbewegung nachzuvollziehen, ist deutlich, an dieser Formulierung merkt man, dass Marx dafür nicht den Begriff des Kommunismus braucht. Also es eben nicht darum geht zu sagen, Kommunismus ist die und die Gesellschaft, die definiert ist nach den und den Vorstellungen, die ich habe, als eben Utopie zum Beispiel, sondern dass es darum geht, diese Figur der wirklichen Bewegung auszufüllen, um dann überhaupt denkbar zu machen, was es heißt, dass der Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist, beziehungsweise was es heißt, dass die Gesellschaft eben nicht eine ist von Staat, Kapitalverhältnissen und bürgerlich verbrieften Freiheitsrechten, sondern ein menschliches ist. Und dass es eben kein lapidarer Gedanke ist. Also dass es nicht zum Beispiel reduziert werden kann auf eine bürgerliche oder rein philosophische Vorstellungen, anthropologische Vorstellungen von Humanen. Und das ist ein Begriff, den nimmt Marx ja auch gleich auf. Also nochmal, wir sind beim Kommunismus als Aufhebung des Privateigentums. Deshalb als vollständige, bewusst und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des Menschen für sich als gesellschaftlichen, das heißt menschlichen Menschen. Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus, Humanismus, also mit so einem Gefierstrich geschrieben, als vollendeter Humanismus gleich Naturalismus. Er ist die wahrhafte Auflösung, also da hat Marx offensichtlich schon einen kleinen Kahn gehabt und seine Hegel überbieten wollen. Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen. Also es gibt einen Widerspruch zwischen Mensch und Natur. Dieser Widerspruch wird aufgelöst. Die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständigung und Selbstbestätigung, die, wie gesagt, Selbstbestätigung, die nämlich nur funktioniert über eine Vergegenständigung, wo ich sagen kann, das ist meins und das hier nicht. Zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Dieser Kommunismus, ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. Also das ist eigentlich der Satz, der dann doch nochmal zusammennimmt, Kommunismus als wirkliche Bewegung, aber insofern diese wirkliche Bewegung ein Prozess bewegter Verwirklichung ist, also ein tatsächlicher Prozess ist im Sinne von Veränderung, die dann Geschichte genannt werden kann, führt es zu einem Zustand. Damit handeln wir uns begrifflich noch viel mehr Probleme ein, die ich auch erstmal in die Diskussion abschiebe, nämlich die Frage, und auch das habt ihr gewollt, dass ich das ein bisschen mit aufgreife, wer macht jetzt diese Veränderung im Sinne einer, wie Marx das formuliert, positiven Aufhebung des Privateigentums? Und da ist es historisch so, allen bekannt, das ist das Proletariat als revolutionäres Subjekt. Lange Diskussion, warum bestimmt sich das Proletariat als revolutionäres Subjekt. Ich glaube, oder meine, dass das wichtig ist, die Frage nach dem revolutionären Subjekt zu stellen in zwei Richtungen, nämlich einmal in die Richtung, worin bestimmt sich überhaupt ein historisches Subjekt, also was macht ein Wesen, das wir als Subjekt bezeichnen, zum Akteur oder zum Gestalter historischer Prozesse. Und zum Zweiten, und da bin ich selber nicht sicher, ob das eine begriffliche Verbesserung ist oder vielleicht nochmal ein Diskussionspunkt, der auch Klarheit verschafft, aber wenn man das Gegenteil ist, wäre zu fragen, was heißt an der Stelle überhaupt Revolution? Oder was heißt überhaupt eben revolutionäres Subjekt oder revolutionäre Bewegung? Denn eine Lesart, die ich vorschlagen möchte, auch eben im Sinne dieses Kommunismusverständnisses als wirkliche Bewegung, wäre die, zu sagen, Revolution ist nichts anderes als Geschichte selbst. Also Revolution ist genau der Punkt, an dem Marx einsetzt und sagt, bisher hat der Mensch nur in der Vorgeschichte gelebt. Also wir können in so einem historischen Sinne natürlich die bisherige Menschheitsentwicklung als Geschichte fassen, aber wenn man unter Geschichte, meinetwegen machen wir einen Blick auf Hegel, so etwas versteht wie einen vom Menschen selbst bewusst gestalteter Prozess, dann wäre der erste Schritt diese Geschichte als menschliche Selbstbewusst zu gestalten, ein Revolutionärer. Ich glaube, das ist im Übrigen vom Revolutionsbegriff, der ja auch in der bürgerlichen Gesellschaft formuliert wurde und dann seine Praxis gefunden hat, zumindest bis weit ins 19. Jahrhundert rein, nicht sonderlich weit entfernt ist. Das ist aber nur der Nebenstrang, den ich an der Stelle so ein bisschen zurückstellen will. Ich möchte eigentlich an dieser Stelle kommen auf nochmal diese Figur des dem Begriff Kommunismus, die Vorstellung zugrunde liegt, dass der Mensch eigentlich sich erst geschichtlich als Mensch entfaltet und nur dann zu Menschen entfalten kann, wenn er das geschichtlich selbstbewusst oder kollektiv oder in welcher Form auch immer macht. Mit einem schönen Satz, der von Ernst Bloch ist, der da lautet, ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Ich weiß nicht, ob der Satz bekannt ist, Bloch ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, leider. Der Satz taucht das erste Mal auf in einer kleinen, sehr lesenswerten Sammlung von kürzeren Texten, die 1930 unter dem Titel Spuren veröffentlicht wurde. Und dann ist das nochmal der Anfang von Blochs Tübinger Einleitung in die Philosophie, also das erste Werk, das er nach seiner Fernbleiben aus der DDR dann in der BRD geschrieben hat. Vorlesen. Ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Und das ganz kurz als Idee, warum ich glaube, dass das so eine Leitfigur ist, um da auch nochmal diese Begriffe wie Entfremdung, Bedürfnis, Geschichte und eben auch Kommunismus einzuführen. Also ich bin, ist klar, das ist eine philosophische Setzung, die ist allgemein bekannt, ungefähr seit der Antike, aber dann berühmt geworden durch schließlich den Anfang der neuzeitlichen Philosophie bei Descartes. Kennt ihr wahrscheinlich alle den Satz, ich denke, also bin ich. Also die Gewissheit ist schon mal da, ich bin. Ich habe mich nicht. Das fängt Bloch in all seinen Büchern eigentlich immer mit der Figur an, dass es ein, und das meint er durchaus auch im Sinne von so eigener Entwicklung oder Entwicklung vom Kleinkind zum erwachsenen Menschen, dass es so einen Zustand der Leere gibt oder eben einen Zustand, der einerseits zwar orientierungslos ist oder weltlos ist und dem aber andererseits, und das ist sehr wichtig für diese gesamte Philosophie, die Bloch da entwickelt, nämlich eine Philosophie der Hoffnung, die er von Marx nimmt, ein Zustand ist, wo einem diese Leere nicht reicht, ja, also wo man sich dann irgendwie unwohl fühlt im Bloch drückt das alles in sehr expressionistische Sprache aus, in dem Inneren und raus will. Und das Ganze hat dann noch seine Anspielung an Goethe, Faustplan und dergleichen. Und jetzt ist aber da die entscheidende Wendung drin in diesen drei Sätzen. Ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum, also erstmal geht es um darum, also das heißt, den Widerspruch von sein und sich aber nicht haben, beziehungsweise nicht identisch sein mit sich selbst, folgt etwas, darum werden wir erst. Also genau aus dieser Figur des eigentlich individuellen Verlorenseins des Menschen, was nicht lange so bleibt, also Bloch ist da ja alles andere als so ein Fundamentalontologen wie Heidegger oder andere, genau daraus resultiert ein Zustand der Vergesellschaftung, daraus resultiert eine Prozessualität des Kollektiven, daraus resultiert ein Wir. Ich hatte eben gesagt, dass Bloch diesen Satz das erste Mal veröffentlicht in Buchform 1930. Das ist am Ende der 20er Jahre. Also am Ende des Jahrzehnts, in dem sich erstmals, im Deutschen gibt es ja diese Redewendung der goldenen 20er, im Amerikanischen sind es die Roaring Twenties, in der sich, also das Jahrzehnt, in dem sich erstmals so was konstituiert wie eine Massengesellschaft, die auch für breite Bevölkerungsschichten zumindest Wohlstand und ein Auskommen erreichbar scheint ist. Das Jahrzehnt, was das erste Jahrzehnt ist, in dem natürlich auch das realsozialistische Experiment Oktoberrevolution seine Wendung genommen hat, das Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg, für die Vorstellung, zumindest für eine kritische Vorstellung von dem, was Kommunismus sein kann, scheint mir das aus folgenden Gründen nicht unwichtig zu sein, weil ich glaube, dass man von diesem geschichtlichen Situation ausgehend nochmal rekapitulieren kann, was sich da eigentlich seit Marx geändert hat und auch ändern musste. Wenn Marx seine, wie gesagt, 1844 noch sehr von Hegel geprägten Vorstellungen von Kommunismus und von Menschen entwickelt, dann hat er vor Augen, auch wenn er vielleicht das Proletariat in der Form noch nicht so ins Auge fasst, da hat er vor Augen eine Gesellschaft des Elends. Eine Gesellschaft des Elends, wo es nicht nur die Landbevölkerung betrifft, sondern zunehmend auch genau die Bevölkerung, die eigentlich die Masse der Modernisierung und Industrialisierung ausmacht, also eben die Arbeitermassen, die in die Städte ziehen und überhaupt erst das hervorbringen, was man dann die Metropolen und Megalopolen später nennen wird. Das heißt, wenn dann in diesem Prozess, und das ist ja ein Prozess, an dem Marx und Engels selber beteiligt sind, sich mit dem Begriff des Kommunismus so etwas konstituiert wie die Idee der Partei, also wenn diese Vorstellung von Kommunismus genommen wird, um sie in Politik einzuführen, um sie einzuführen in Auseinandersetzung, konkrete Auseinandersetzung mit dem Staat, dann kann man, meine ich, bis einschließlich Oktoberrevolution, aber auch nachfolgende Revolutionen, China zum Beispiel 48 und andere, nachzeichnen, dass diese Revolution Versuche waren, Gesellschaft nicht primär zu verändern zu befreiten Gesellschaften, sondern erstmal so etwas wie die minimalste Lebensgrundlage herzustellen. Das heißt, diese Revolution waren Verzweiflungstaten. Was jetzt aber in den 20er Jahren sich abzeichnet, ist eine neue Gestalt des Kapitalismus, die auch maßgeblich verändert die Kritik des Kapitalismus. Das heißt, auf einmal wird sichtbar, dass der Kapitalismus nicht mehr für die meisten Menschen real erfahrbar, das absolute Gegenteil von Lebens- und Überlebensmöglichkeit ist, sondern gab es dann eben auch Formulierungen wie weißer Sozialismus zum Beispiel für die Anfänge des New Deal in den USA, sondern es scheinbar schafft, auf der Basis des Massenkonsums große Bevölkerungsteile partizipieren zu lassen an dem, was der Kapitalismus selber als Reichtum vorstellt. Jetzt eine Diskussion oder ein Nebenstrang, den man dann auch aufgreifen könnte, begriffsmäßig Richtung Fordismus und dergleichen, von dem ja übrigens von Henry Ford, Hitler und Lenin gleichermaßen angetan waren. Was sich ändert, ist, dass auch eine Idee der befreiten Gesellschaft zunehmend identifiziert werden kann mit bereits real vorliegenden Vorstellungen von zum Beispiel konsumistischer Befriedigung, auch überhaupt Bedürfnisproduktion. Produkte so herzustellen, dass mit der Produktion Bedürfnisse auch erst hergestellt werden. Das ist wenn man so will, psychologische Schicht von Produkten gibt, auf die man anspringt. Also was für uns heute selbstverständlich ist, was aber natürlich eine völlig andere Situation ist, als die, wie gesagt, Marx sehr offensichtlich klar vor Augen hatte im 19. Jahrhundert, wenn er etwa auf Irland zielt und da sich über die Kartoffel auslässt, als sozusagen das Niedrigste und Unmenschlichste, was Menschen widerfahren kann. Also das heißt, bevor die Kartoffel von Friedrich II. Eingeführt wurde und dann zur deutschen Kartoffel wurde, war sie ja schon eigentlich das minderwertigste Nahrungsmittel, was man so haben konnte. Und hat sich nicht viel geändert. Also was gelingt und was ja eben dann auch sukzessive ein Problem wird in dem Versuch, so etwas wie überhaupt eine Utopie kommunistischer Bewegung respektive emanzipierter Gesellschaft aufrechtzuerhalten, ist sozusagen die kapitalistische Erfindung falscher Freiheit. Und im selben Maße wie bestehende Verhältnisse dann vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingerichtet werden können, die so einen Begriff wie Freiheit auch als Freizeit zum Beispiel oder in sonstigen Kulturveranstaltungen, Urlaub, Verkürzung der Arbeitszeit und so realisieren können, im selben Maße verschwindet nicht nur die Idee der Freiheit aus den kommunistischen Bewegungen, sondern wird der Kommunismus selber auch unglaubwürdig. Das ist ein Punkt, der, meine ich, auch nochmal dieser letzten Rolle sehr zentral war, nämlich, ich hatte es vorhin mit einem Stichwort schon erwähnt, die Kritik am Kommunismus, also womit dann im Realsozialismus gemeint ist, als Gleichmacherei. Und damit kapriziert ja die bestehende gesellschaftliche Ordnung sich auf den Standpunkt des Individualismus. Also damit wird ja gesagt, wir sind alle ganz verschieden und der Kapitalismus ist genau das System, was die Verschiedenheit des Menschen garantiert. Das Interessante daran ist, dass eigentlich so ein Scheinvorteil des Kapitalismus ist in doppelter Hinsicht. Nämlich erstmal war die Konkurrenz zwischen Realsozialismus und Realkapitalismus bis in die 50er Jahre deshalb wesentlich stärker und auch aggressiver, weil auch der Realkapitalismus noch keine vollständig individualistische Gesellschaft war, sondern selber eine Massengesellschaft war. Also das heißt, der Realsozialismus, eben auch der Stalinismus durchaus, dabei eine große, auch Stalin sehr freundlich zugewandte Bewegung in den USA, obwohl die schon immer eine sehr starke trotzkistische Anwendung hatten, bestand darin zu sagen, hier haben wir durch Fünfjahresplan dergleichen eine Form der Vergesellschaftung, die es mit dem Kapitalismus aufnehmen kann, aber auf der Basis von Massengesellschaft. Und genau das zerbricht oder verschiebt sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dahingehend, dass auch der Realkapitalismus faktisch zunehmend keine Massengesellschaft mehr ist, also genau dieses ursprünglich rein quantitativ begriffene Phänomen der Masse verschwindet langsam in Form, wo die Zahlen, die Massen bestimmt kleiner werden, dass nur noch bestimmte Veranstaltungen sind, in denen man von Massen redet und immer stärker wird, eigentlich das, auch was letztendlich Masse lebendig halten soll, nämlich Vorstellung von Individualität. Und da ist es natürlich sehr einfach, genau das zum vermeintlichen Pluspunkt des Realkapitalismus gegen Realsozialismus zu machen, wenn die realsozialistische Gesellschaft eine ist, die weiterhin, aus welchen Gründen auch immer, an diesem Modell Masse festhält. Wo man das übrigens auch, meine ich, ganz anschaulich sehen kann, ist bis zum Zusammenbruch des Realsozialismus 1989 oder in den 80er Jahren, Wenn man das mal auf technischer Ebene konterkariert mit der Einführung des PCs, also mit der Einführung einer Technik im Realkapitalismus, die in den 40er Jahren der Kapitalismus selbst in der Form noch nicht für möglich gehalten hat. Also dass eben jeder Mensch als Individuum verfügt über einen Rechenapparat, der dann quasi die Verlängerung der Persönlichkeit darstellt. Das ist aber noch ein Wandel, um zu illustrieren, dass jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Debatte des Kommunismus etwas sehr Einschneidendes passiert, nämlich zunehmend stellt das, was unter realsozialistischen Bedingungen vermeintlich ideologisch verzerrt als Kommunismus bezeichnet wird, überhaupt keine Gefahr oder auch überhaupt kein attraktives Angebot mehr dafür für Gesellschaftsprozesse in der sogenannten Überflussgesellschaft oder im Wohlstandskapitalismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jetzt wäre aber die Frage, wie und auf welcher Basis, also um nochmal die Eingangsfrage aufzugreifen, wozu denn überhaupt Kommunismus, diese ursprüngliche Vorstellung, dass der Kommunismus eine weltliche Bewegung ist, die eigentlich überhaupt erst so etwas ermöglichen soll wie Geschichte und nicht etwas ist, was einem geschichtlichen Prozess noch oben aufgesetzt wird, wie die aktualisiert werden kann. Und da meine ich in einem weiteren Teil, dass sich das durch die Verhältnisse selber aktualisiert, dahingehend, dass man sagen kann, die Paradoxie gegenwärtiger Verhältnisse besteht darin, dass der Kommunismus als wirkliche Bewegung sozusagen geschichtsnotwendig ist. Also nicht einfach nur eine Möglichkeit ist, die man eventuell hat und ein paar Leute bezeichnen sich dann so, sondern also eben eine sehr katastrophische Paradoxie darstellt, dass, das ist so, wie es ist, nicht weitergeht. In dem Ankündigungstext, den habt ihr, glaube ich, geschrieben, ne?
Ja.
Da habt ihr ja gesagt, und das ist auch allgemein bekannt, es gibt die Identifikation von Kommunismus mit Gulag, Stasi, Klassenvernichtung, also realsozialistischer Terror. Und insofern ist der Kommunismus ein Ideologem bzw. selber ein Machtdispositiv im Diskurs um die Befreiung, dem die Idee der Freiheit abhanden gekommen ist. Und ist auch ganz klar, es hat natürlich mit der historischen Realität vermeintlich kommunistischer Staaten oder Systeme zu tun. Jetzt kann man aber grundsätzlich mal sagen, dass was sich so in den letzten 150 Jahren an sozialistischer Bewegung verwirklicht hat, sind ja selber Bewegungen, die nicht weniger einem Modernisierungsprozess gefolgt sind als der Kapitalismus auch. Also das heißt, man könnte ja erstmal diese Gegenüberstellung rausnehmen und sagen, man betrachtet das unter den Vorzeichen von modernen Bewegungen. Und dann fällt ja auf, dass die Einfachigkeit, mit der man dabei ist, den Kommunismus zu diskreditieren, und dann ist es ja in der Regel auch nichts, dass man alleine darauf verweist, dass es eben kommunistische Parteien waren, also keine kommunistischen Länder, was die Sache nicht unbedingt mal besser macht, aber dass diese Eilfertigkeit im absoluten Kontrast dazu steht, dass der Kapitalismus, wenn man das mal so als Gegengroßbegriff nehmen will, quasi unantastbar ist. Also niemand in diesen Ideen käme darauf, als Argument zu verwenden, dass der Kapitalismus das erste System in der Menschheitsgeschichte ist, was aus der systemischen Logik heraus in der Lage ist, sämtliches Leben auf diesem Planeten zu vernichten. Beziehungsweise nicht in der Lage ist, sondern sich seit einigen Jahrzehnten darum bemüht, genau das zu tun. Das taucht nicht auf. Und ich habe einen ähnlichen Vortrag vor einigen Wochen gehalten, nämlich Ende März, Anfang April. Und da hatte ich als Einleitung etwas benutzt, was ich jetzt nochmal aufgreifen will, was interessanterweise heute, und das bestätigt sich dann, absolut aus der Debatte verschwunden ist, obwohl es damals noch präsent war, nämlich Fukushima. Als 86 der Reaktor Block 4 in Tschernobyl in die Luft flog, ja buchstäblich in die Luft flog, konnte man noch verfolgen, das sind jetzt auch als Bekanntheiten, eine Diskussion um Kernenergie und ihre Sicherheit, die sich darauf kaprizierte zu sagen, das sind halt irgendwie, das ist Osttechnik, das ist typisch Realsozialismus, das hat also nichts mit der fortschrittlichen Technik zu tun, die man im Westen hat. Das Bemerkenswerte ist, dass dieses Eingeständnis, also dass es offenbar doch eine Technik ist, die mehr zu tun hat mit auch Kapitalismus und überhaupt mit technologischem Fortschritt, also mit einem bestimmten Modell von Fortschritt und Geschichte. Das Bemerkenswerte ist, dass das auch angesichts von Fukushima scheinbar gar keine Rolle spielt. Und das wirft einen Blick auf die Frage, wie so etwas, nämlich solche Katastrophen, überhaupt verhandelt werden und welchen Stellenwert die auch haben für die Frage nach Geschichte und das heißt letztendlich für die Frage nach Möglichkeiten des Menschen. Während Tschernobyl ja etwas war, wo tatsächlich der Staat in sehr rigider Weise Hunderttausende von Menschen verpflichtet hat, dort als Einsatzkräfte tätig zu werden. Also 600.000 Menschen waren daran beteiligt, das in den Griff zu bekommen. 5.000 alleine als Leute, die in Kurzzeiten eingesetzt waren, mit unter bloßen Händen verstreute Brennstabteile vom Dach des Reaktorblock 3 zu räumen, was man sich mal vorstellen muss, ja, haben wir es in Fukushima mit 50 Menschen zu tun, also zumindest mit von der Zahl, die medial dann für eine sehr kurze Zeit präsent war. Das nächste, was interessant ist, dass Fukushima offensichtlich in keinster Weise diskutiert wird als Systemversagen, nicht nur auf politischer Ebene. Also der japanische Staat hat sich absolut zurückgehalten, es wurde noch irgendwann mal kritisiert, also Pressekonferenzen, die nicht gegeben wurden oder Informationen, die nicht rauskamen. Gleichzeitig scheint es aber mittlerweile völlig klar zu sein in der Logik, dass es alles von dieser Betreiberfirma hängt und die quasi auch positiv dafür verantwortlich sind, wie es weitergeht. Es war gerade, ich bin nicht mehr sicher, ob gestern, vorgestern, eine Nachricht, dass auch in den anderen Reaktorblöcken das zu Kernschmelzen gekommen ist. Also was man sich eigentlich bei den Bildern schon längst hätte denken können. So, das war eine Nachricht, als Pressenachricht von der Betreiberfirma, die damit auch schon erledigt war. Ja, also eine Nachricht wie, keine Ahnung, Wetterbericht oder sowas. Also das hatte überhaupt keine Konsequenz. Und die Tatsache, dass man das mit 25.000-jähriger Halbwertszeit von Plutonium zu tun hat, das spielt alles keine Rolle. Also einschließlich auch der Vorstellung, dass Halbwertszeit dann heißt, dann ist es abgebaut. Das ist ja nicht stimmt, sondern Halbwertszeit ist die Hälfte des Zerfalls. Und das ist, also was hat das jetzt im Grunde der Diskussion zu tun? Folgendes. Was sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf die Idee des Kommunismus und die Möglichkeit einer westlichen Bewegung verändert hat, ist nicht nur, dass auf der einen Seite der Realkapitalismus das geschafft hat, zumindest auf einer ideologischen oder scheinbaren Ebene oder auf einer Spektakelebene Menschen am vermeintlichen Wohlstand zu beteiligen, sondern dass gleichzeitig die Idee oder die notwendige Idee, der Emanzipation sich mit katastrophaler Drastik für eigentlich eine fortbestandene Menschheit darstellt. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht denn eigentlich die bestehende Ordnung damit um? Und deswegen finde ich das eben bemerkenswert, gerade unter so Vorzeichen wie, was macht Realsozialismus mit Technik und was macht der Kapitalismus, Realkapitalismus mit Technik. Interessant, sich da in Fukushima und Tschernobyl noch anzugucken. Wir haben jetzt einen Zustand, der so tut, als, und das ist die Eingangsbemerkung, die ich gebracht habe, es scheint eine Zeit zu sein, die ohnehin keine Zukunft kennt, die so tut, als wäre sie als Zeit abgeschnitten. Wir haben es zu tun, ein Zustand, der suggeriert, die Katastrophe ist das, was erst noch kommt. Also eigentlich kann man ja klar sagen, wenn das, was alle Kritiker der Kernenergie so an Diagnosen geben, dann muss man sagen, dass was jetzt in Fukushima passiert ist, das ist in irgendeiner Form ein Endzustand. Also das ist ein Problem. Und davon ist aber keine Rede. Sondern die Rede ist davon, dass das Problem irgendwie erst kommen könnte. Das ist genau die Vorstellung von Katastrophe, die dann tatsächlich im politischen Diskurs erstmals auch in den 20er Jahren auftaucht, zum Beispiel dann auch im Kontext von Richards Krise, dass also die Katastrophe immer eine Drohung ist, auf die man zusteuert, die man aber in, zum Beispiel auch einer katastrophischen Gegenrhetorik abblocken kann. Also man schiebt andere Katastrophen vor. Und jetzt sozusagen der Einsatz der Idee des Kommunismus. Jetzt hat man jemand wie Walter Benjamin, der in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte, und das führe ich deshalb ein, weil ich eben glaube, dass diese Frage nach der wirklichen Bewegung des Kommunismus nur zu diskutieren ist, vor dem Hintergrund der Frage, ist überhaupt noch Geschichte möglich, beziehungsweise das Wozu des Kommunismus wäre nur sinnvoll als Akt, Geschichte machen zu können. Jetzt formuliert Benjamin in diesen Thesen über den Begriff der Geschichte sehr lapidar, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Und das ist die entscheidende, also weitaus mehr entscheidend als die Konsumgesellschaft, die entscheidende Veränderung zu den Bedingungen, die Marx im 19. Jahrhundert vorgefunden hat. Selbst wenn man sagen kann, dort haben wir es mit politischen Bewegungen, mit Emanzipationsbewegungen zu tun, die eigentlich eher als aus der Motivation der Verzweiflung raus handeln. Die wirkliche Bewegung, die so etwas realisieren soll, wie die Möglichkeiten des Menschen und in der wirklichen Bewegung überhaupt erst experimentell ausprobieren könnte, was der Mensch ist, was Möglichkeiten des Menschen sind nicht nur durch ein System verstellt, was durch eine Kommodifizierung, durch Warenangebot, durch Spektakel immer schon vorgibt, diese Möglichkeiten realisiert zu haben, sondern dadurch versteht, dass es nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, zu sagen, wir schaffen den Kapitalismus ab und dann machen wir eine in irgendeiner Form befreite Gesellschaft, sondern vor dem Problem sich sieht, wie eigentlich Geschichte insgesamt, dass so etwas wie Edward P. Thompson hat das mal genannt, Extermination vorstellbar ist, also die Auslöschung des gesamten Lebens. Das sind nur Großformeln und dann zeigt sich auch ein paar Jahrzehnte nach Tschernobyl, so schön ist das alles gar nicht, und auch in Japan leben die Menschen weiter. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wir werfen genau diese Ereignisse auch mittlerweile retrospektiv einen Schatten auf überhaupt die Bedingung von Geschichte und damit letztendlich auf die Bedingung von einer befreiten Gesellschaft, für die man streitet im Sinne des Kommunismus als wirkliche Bewegung. Wenn man nämlich sagt, dass die Katastrophe nicht etwas ist, was bevorsteht, sondern das ist, was eigentlich permanent stattfindet, gewinnt die Vorstellung von dem, dass der Mensch noch überhaupt nicht in Ansätzen realisiert ist, eine ganz andere konkrete Konstellation, einfach deshalb, weil das, was als Katastrophe passiert, ja irgendwie vom Menschen gemacht ist, beziehungsweise verantwortet werden muss. Und das schiebt zurück, das wäre der letzte Gedanke, auf überhaupt die Vorstellung von Fortschritt beziehungsweise möglicher Entwicklung, die sowohl zum Teil noch hängt in der Idee des Kommunismus, wie Marx es formuliert, aber eben auch vor allen Dingen aufgenommen ist und aufgesogen ist in der Vorstellung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Das hat nochmal zu tun mit dem Begriff der Revolution. Nämlich, auch hier eine sehr perfide Situation, kann man ja sagen. Auf der einen Seite ist die Vorstellung einer sozialen Revolution, also die Vorstellung einer geschichtlichen Veränderung, Fundamentalveränderung der bestehenden Sozialordnung, der bestehenden politischen Ordnung im Sinne von Abschaffung des Staates, der bestehenden ökonomischen Ordnung im Sinne von Abschaffung von Arbeitsverhältnissen und dergleichen, völlig undenkbar. Also bis hin zur Straftat, ja? Oder Kriminalisierung. Auf der anderen Seite ist aber die Revolutionsmetaphorik selber völlig aufgesogen in den bestehenden Verhältnissen und alltagssprachlich absolut unproblematisch. Also man kann an allen Ecken und Enden des Systems immer wieder Revolution antreffen. Das ist übrigens auch alleine ideologisch nicht uninteressant ist, wenn man sich vorstellt, dass vor 100 Jahren der Begriff des Sozialismus eine ähnliche Konjunktur hatte und dann zwar nicht Revolution, sondern Reform eine ähnliche Konjunktur hatte. Also Ende des 19. Jahrhunderts hatte man diese ganzen Reformbewegungen, woraus die Reformhäuser entstanden sind und die Reformpädagogik entstanden ist und dergleichen. Also das heißt, da ist ja auch die Frage, welche Notwendigkeit besteht denn überhaupt für die, also auch unter ideologischen Gesichtspunkten, für die herrschenden Verhältnisse, so einen Begriff wie Revolution in andere als politische oder gesellschaftliche Kanäle zu bringen. Und das führt in ein paar zu ein paar Spiegelstrichen, mit denen ich eigentlich gerne enden will. Das eine ist, wenn ich eben Benjamin zitiert habe, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, diese Thesen über den Begriff der Geschichte, kann man sich ebenso mal ansehen wie dieses Buch von Bloch, was ich erwähnt habe, Die Spuren. Ein sehr ergreifender Text, Benjamin auf der Flucht vor den Nazis, kurze Zeit später, zumindest was die Endfassung dieser Thesen angeht, macht er dann Selbstmord an der französisch-spanischen Grenze, formuliert er da eine grundsätzliche Revision des Geschichtsverständnisses im Hinblick darauf, dass er vor allen Dingen nicht nur den herrschenden Geschichtsbegriff kritisiert, als einen, der festhält an der Vorstellung eines immer weitergehenden chronologischen linearen Fortschritts, sondern auch den sozialdemokratischen, beziehungsweise kritisiert Benjamin eben den Geschichtsbegriff, wie er sich durchgesetzt hat, zu der Zeit, wie gesagt, Europa überschattet vom Faschismus und Nationalsozialismus, wie er sich durchgesetzt hat in der Zeit, auch bei den Kräften, die eigentlich Antifaschismus auf ihre Fahne geschrieben haben. Und wenn man dem Bild geben will, dann kann man eigentlich auf zwei Bilder verweisen, die dafür Benjamin wichtig sind. Das eine Bild ist das, was man kennt, wenn man auch mehr irgendwas weiß von der Sozialdemokratie, nämlich die Vorstellung des Vorwärts, die Vorstellung, dass es eben eigentlich darum geht, die Enkel fechten es besser aus, also wir richten die Welt ein, damit es unseren Kindern besser geht, was dann übrigens auch in der sozialdemokratisch regierten Bundesrepublik eine sehr wichtige Figur wurde, die ich zum Beispiel auch noch von meinen Eltern kenne. Ja, also man schuftet sich tot, im buchstäblichen Sinne gilt das auch für meine Eltern, und in, damit ich das irgendwie besser haben soll als die. Also das, diese Vorstellung, genau dagegen opponiert Benjamin und sagt, es geht nicht um die Zukunft, sondern es geht um die Vergangenheit. Und zwar genau im Sinne dieser Katastrophe, die immer schon stattfindet, es geht um Rettung. Es geht darum, dass die Vergangenheit was abgegoltenes hat, was unabgegoltenes hat, und das ragt in die Gegenwart rein. Also das heißt, das Problem, und ich meine, das ist ein Problem, das sich eben nicht nur angesichts der politischen Verhältnisse in den 30er, 40er Jahren stellt, ist, dass, wie Benjamin es formuliert, die Toten vor dem Feind nicht sicher sind. Also es gibt sozusagen nicht mehr diese magische Figur, alles was tot ist, ist ein toter Hund und das ist vergessen und jetzt muss man nach vorne gucken, sondern man hat es, oder wir haben es mit einem Geschichtsprozess zu tun, der insofern sich aus der immanenten Logik heraus in eine Katastrophe verwandelt hat, dass man nicht ohne weiteres einen Schlussstrich ziehen kann und sagen kann, ab heute richten wir mal sowas wie eine befreite Gesellschaft an. Das Motiv, das zweite Bild, was Benjamin dafür benutzt, ist eins, was, obwohl er sich da sehr stark auf Marx bezieht, ist eins, was Marx entgegengesetzt ist, aber es nimmt ein ähnliches Bild auf. Bei Marx findet sich die Formulierung, die Revolution sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Und jetzt setzt Benjamin dem entgegen, allerdings nicht in den Thesen, das findet sich in anderen Texten, die aber zeitgleich geschrieben sind, und es ist dieselbe Figur, die er dann in diesen Geschichtsthesen auch entfaltet, die Revolution ist der Griff nach der Notbremse. Also während bei Marx in der Vorstellung, die eben ganz klar vom 19. Jahrhundert, Industrialisierung, Eisenbahn und so weiter geprägt ist, während bei Marx im Vordergrund steht die Vorstellung von Fortschritt, also Revolution ist ein, wenn man sich dann vielleicht auch etwas modernere Lokomotiven vorstellt, mehr oder weniger automatischer Prozess, wo die Menschheit quasi dann in letzter Instanz noch passiv im Zug mitgerissen wird, hat Benjamin das ganz andere Bild, wo man sich denken kann, diese Lokomotive rast, was weiß ich, auf den Abgrund zu oder wo auch immer hin, also jedenfalls, also wie sie dahin rast, ist das alles andere als eine revolutionäre, geschichtsprägende Bewegung. Es ist der Griff, der diesen Zug anhält. Also das heißt, die Revolution ist eine Unterbrechung. Jetzt gehört ja zu diesem Bild die sehr schöne Idee, die eigentlich auch nochmal aufnimmt, die Frage, wer ist revolutionäres Subjekt? Es braucht keine Masse. Also um die Notbremse zu ziehen, braucht es eine Hand. Und Benjamin formuliert es eben auch so, dass der Griff nach der Notbremse, also unter Umständen nicht mal das Gelingen, das dieser Zug auch anhält, sondern es reicht schon die, wenn man so will, es reicht schon der Mut, das zu tun. Und wir wissen ja, mittlerweile ist es ja auch strafbar, wenn man das einfach mal so macht. Diese Entscheidung ins Auge zu fassen, Ja, also sich die Geschichte als einen Zug vorzustellen und klar zu haben, dass das Einzige, was hier überhaupt noch ein geschichtsbildender Akt ist, paradoxerweise genau das Gegenteil wäre von dem, wie es weitergeht, nämlich die Unterbrechung von dem, ist, meine ich, nicht nur im Hinblick auf den, auf die Vorstellung des Geschichtsbegriffs und damit auch auf die Vorstellung der wirklichen Bewegung, Schrägstrich Kommunismus, da kann ja nicht entscheiden, sondern eben auch entscheidend in dieser Figur, dass es sich um einen Griff handelt, der eigentlich nur eine Person verlangt. Oder wenige Personen. Also jedenfalls die Möglichkeit, wenn man das so ein bisschen plastisch formulieren will, Revolution zu machen, nicht darauf verlagert, erstmal zu diskutieren, wo sind die Massen, wer ist die Partei, wer organisiert hier in irgendeiner Form Aufstand, sondern die Idee von Subjektivität dann ganz anders ansetzt, nämlich in folgender Weise, und das ist dann fast schon die Schlussbemerkung. Bei Benjamin findet sich dann in den Thesen mit dem Begriff der Geschichte, und es ist in den letzten Jahren in Diskussion gekommen, vor allem aus französisch-philosophischer Ecke, dann ein Entwurf des Messianismus. Also das heißt, er greift da zurück auf jüdisch-hebräische Motive, zum Teil so kabbalistisch beigehoben ein bisschen. Messianismus insofern, als dass Benjamin sagt, die Pforte, durch die der Messias kommt, die ist jederzeit offen. Also der kann immer kommen. Das ist so ein bisschen so, wenn man das kennt, also tatsächlich ist eher zu, aber wenn man das kennt, so bei Kafka mit der Türhüterlegende, ja, also ein Mann kommt vom Lande, steht vom Gesetz, wartet auf Einlass und sieht schon, dass die Tür auf ist, aber traut sich nicht reinzugehen. Und am Ende kriegt er gesagt, die Tür war nur für ihn bestimmt, er hätte die ganze Zeit reingehen können. Also so, glaube ich, kann man sich das vorstellen. Wobei gleichzeitig entscheidend ist, auch wenn Benjamin oft in dieser personifizierten Form vom Messias redet, eigentlich handelt es sich hierbei um eine Vorstellung, die eben ohne Messias auskommt. Und es gibt diese Redewendung von der schwachen messianischen Kraft. Die schwache messianische Kraft reguliert auf zweierlei. Also nämlich einmal nochmal die Frage, was heißt hier messianisch? Hatte ich ja eben schon angedeutet. Also fordert es immer offen. Also wenn man das übersetzt, heißt es, die Revolution ist jederzeit möglich. Also es braucht nicht erst einen geschichtlichen Prozess, wo man zum Beispiel die Entwicklung der Produktionsmittel hat und dann kann man davon ausgehen, auch Sozialismus machen, sondern das ist jederzeit möglich, auch deshalb, weil das, was passieren wird, und auch das übernimmt Benjamin aus der jüdischen Theologie, ist, die Welt wird nur um ein weniges verrückt. Also das heißt, die Vorstellung des ganz anderen heißt eben nicht vollständig eine neue Welt zu haben, sondern vielleicht sogar im buchstäblichen Sinne begriffen eine verrückte Welt, also eine umgekehrte Welt. Auch das kann man ja nochmal zusammennehmen mit dieser Idee des Griffs nach der Notbremse und der Stillstellung. Was rekurriert auf eine sehr lange philosophische Frage, wenn ich das kurz als Fußnote machen kann, damit dann klar ist, das sind nicht so beiläufige Bilder und Ideen, die ihr dann so einstreut, nämlich auch die Frage, die in der Renaissance-Philosophie und in der Barock-Philosophie schon diskutiert wurde, ob die Welt eigentlich auch so wäre, wie sie ist, wenn Gott sie, was weiß ich, 10 Zentimeter weiter links geschaffen hätte. Ja, also das ist eine sehr entscheidende Frage, ist nämlich, wo sozusagen der Fixpunkt der Welt ist. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, Veränderung heißt nicht, alle Dinge ganz anders machen, sondern heißt eigentlich eine Ortsveränderung, dann bekommt man unter dem Vorzeichen der Stillstellungsidee nochmal eine andere Figur von dem, was wirkliche Bewegung heißt. Also die wirkliche Bewegung ist wegwirken. Diese Figur, dass hier Revolution stattfindet, nicht als der große Knall, nicht als eine starke Kraft, sondern eben als eine schwache Kraft, das wäre ja das Zweite, was man fragen kann, was meint Benjamin da eben mit einer schwachen Kraft, finden sich an verschiedensten Stellen eben immer wieder, auch bei anderen, die das mit aufgegriffen haben, auch unabhängig von Benjamin. Und dafür hat Benjamin den Begriff der Interpolation geprägt, den er übernimmt aus der Literatur. Man kann den auch aus der Fototechnik übernehmen, aber ich glaube, er ist so seit Photoshop. Nämlich ist Interpolation, dass man Veränderungen so pixelmäßig in die Bilder einfügt, die unsichtbar bleiben, aber dem Bild eine, zum Beispiel eine andere Schärfe geben und dergleichen. In der Literatur sind Interpolationen Einfügungen in einen Text, die aber als Einfügung nicht gekennzeichnet sind, also die und dem Text eine andere Gestalt geben. Also in der mittelalterlichen Buch- und Textproduktion war das gang und gäbe. Und genau darauf zielt diese, oder ich meine das zumindest so interpretieren zu können, diese Figur der schwachen messianischen Kraft als Revolution, übersetzbar mit einer anders als bisher gedachten Figur der wirklichen Bewegung namens Kommunismus, im, wie Benjamin das denn ausdrückt, im unendlich klein zu interpolieren. Jetzt ist natürlich auch da die Frage, was heißt das? Also kann man sagen, gut, da werden jetzt schon mal so ein paar Gedanken gestreut und letztendlich an der Praxis ändert das auch nichts. Das ist, also ist auch mein Problem, dass ich das nicht sagen kann, aber dafür bin ich vielleicht auch gar nicht da, sondern das entscheidet sich ja tatsächlich in der Praxis gleichwohl. Aber ist das, meine ich, der letzte Widerspruch, der bestehen bleibt, der übrigens auch von Marx schon ausformuliert ist, dass, ihr habt mich eingangs gefragt, ob man Idee oder Begriff des Kommunismus schreibt, ja? Dass man bei der Idee des Kommunismus insofern ja immer hängen bleibt, wenn man es eben so macht, wie wir es hier machen, nämlich die Idee auch als Idee zu diskutieren. Nichtsdestotrotz, solange das nicht praktisch wird, ist es eben auch nicht praktisch. Da kann man sich ja theoretisch auch so sehr bemühen. Nichtsdestotrotz steckt da aber ein entscheidender Schritt drin, der, meine ich, zu haben ist, genau mit dieser Vorstellung von Kommunismus, wirklicher Bewegung und auch Geschichtsbewegung, die Benjamin vor Augen schwebt oder anderen auch vor Augen schwebt als Interpolation schwacher messianischer Kraft, nämlich, dass der Unterschied zwischen Idee des Kommunismus und Begriff des Kommunismus wäre, der Begriff ist sozusagen die reflektierte Idee. Also es geht in letzter Instanz doch um den Versuch, so etwas wie die wirkliche Bewegung überhaupt erstmal zu denken. Und das heißt insofern ja auch zu denken, wie es anders sein könnte oder wie Welt sich anders darstellt, als so wie sie sich jetzt darstellt. Es ist im Wesentlichen ein Denken der Negation, beziehungsweise, um nochmal diese Aufhebungsfigur vom Anfang aufzunehmen, auch im Denken der Vernichtung. Also das heißt, eine Übung darin, sich eine befreite Gesellschaft insofern radikal vorzustellen, als dass sie nicht zurückgreifen kann in ihren Bildern auf das, was heute ist. Und wenn man das eben konsequent zu Ende führt, dann bleibt da als Bild wenig übrig. Ja, also wenn man jetzt sagt, es ist kein Staat oder keine Ökonomie oder von Adorno gibt es diese Nebenbemerkung, dass sogar der freie Wille abgeschafft werden muss. Ja, also das, man gelangt schnell zu Vorstellungen, die man eigentlich ja nicht will. Also nochmal diese Aufhebungsfigur ist, glaube ich, wichtig. Und das heißt ja nichtsdestotrotz eben der Versuch, das erstmal zu denken. Wozu Kommunismus hieße dann aber auch in dem Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu finden, überhaupt den Begriff der wirklichen Bewegung als Begriff praktikabel zu machen, auch darin, dass, um einen Begriff ganz zum Schluss einzuführen, den ich gar nicht erwähnt habe, der mir aber, das würde ich gerne noch in die Diskussion nehmen, der teuerste ist an dem, was Kommunismus meinen kann, dass dieses Denken das zu tun hat mit Glück. Und solange das rausgestrichen ist bei auch politischen Bewegungen, die Vorstellung, dass es eben um die Möglichkeit des Menschen geht, als nicht einfach nur eine technische Möglichkeit von Verbesserung oder Rationalisierung, sondern um die Möglichkeit von Realisierung des Glücks, glaube ich, erübrigt sich jede Diskussion über den Kommunismus.
Fertig. Okay.